Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Arthur fährt hoch und geht zum Fenster. Draußen auf dem Gehweg steht ein junges Mädchen. Er weiß, wer das ist. Es ist Kirsten, die Nachbarstochter. Sie taumelt. Ihre Hände sind voller Blut. Arthur reißt die Tür auf und rennt zu ihr. Das Mädchen bricht direkt vor ihm zusammen.
Er kniet sich zu ihr runter und sieht die Stichwunden. Viele, zu viele. Er versucht, die Blutung zu stoppen, spricht mit ihr. Aber Kirsten ist benommen. Sie sagt nichts mehr, kein Ton. Nur ihr Atem geht flach und hektisch.
In der Ferne kann Arthur Motorengeräusche hören. Er hebt den Kopf und sieht gerade noch einen Volvo davonfahren. Die Rücklichter verschwinden um die Ecke. War das etwa die Person, die ihr das angetan hat?
Arthur ruft um Hilfe und bleibt bei Kirsten, bis der Krankenwagen kommt. Aber da ist längst klar, dies ist keine kleine Verletzung. Das hier war ein Angriff.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch. Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört.
Und wie im Intro schon erzählt, geht's heute nach Orinda. Das ist etwa eine halbe Stunde östlich von San Francisco, eingebettet in die sanften Hügel des Contra Costa County. Ein Ort, der wie gemalt ist für das Leben der Wohlhabenden. Großzügige Einfamilienhäuser, gepflegte Vorgärten, makellose Highschools, deren Absolventen später an Elite-Unis, anschließend in die Chefetagen oder in NFL-Teams gehen. Und das Forbes-Magazin nennt Orinda 2013 eine der freundlichsten Städte der USA. Wie auch immer man das bewertet. Hier leben Akademiker, Ärzte und Anwälte.
Es sind die 80er Jahre, eine Dekade der Gegensätze. Wer Geld hat, der lebt gut. Große Häuser, neue Computer, das erste Mobilfunknetz. Man ist jung, ehrgeizig und träumt von der Zukunft. Die Jugendlichen von Orinda gehören zur MTV-Generation. Die tragen Designer-Jeans, hören Duran Duran und The Go-Go's. Ihre Eltern fahren Volvos oder BMWs. Das ist eine Welt, in der scheinbar alles möglich ist. Vor allem ist da aber immer eins: Sicherheit.
Werbung. Werbung Ende.
Auch die Familie von Kirsten ist hierher gezogen, um genau das zu finden. Sicherheit. Ein gutes Umfeld für die 15-jährige Kirsten und ihren kleinen Bruder Peter. Der ist 12. Die Familie wollte aus der Stadt Oakland raus und rein in diese perfekte Blase nur wenige Kilometer außerhalb. Aber dann, nach einem warmen Sommerabend am 23. Juni 1984, bricht das Unvorstellbare über die Stadt herein. Eine Teenagerin liegt schwer verletzt auf dem Gehweg. Kirsten.
Als Kirstens Eltern an diesem Abend nach Hause zurückkehren, ist nichts wie sonst. Die ruhige Straße, in der sie seit Jahren leben, ist von Blaulicht beleuchtet. Polizeiwagen, ein Krankenwagen, Nachbarn auf dem Gehweg. Irgendwas ist doch hier passiert. Sie halten an, steigen aus und was sie dann sehen, wird sich für immer in ihr Gedächtnis brennen.
Ihre Tochter, Kirsten, wird gerade auf einer Trage in den Rettungswagen geschoben. Ihr Körper ist blutüberströmt. Sie wirkt kaum noch bei Bewusstsein. Kirstens Mutter, Barrett, erkennt ihre Tochter sofort. Das Gesicht von Kirsten, sonst voller Leben, ist jetzt leer und leblos. Niemand sagt ihnen, was passiert ist. Es geht alles zu schnell. Minuten später, im Krankenhaus, kommt dann die schockierende Nachricht. Kirsten ist tot. Sie wurde gerade einmal 15 Jahre alt.
Orinda, das kleine, wohlhabende Vorstadt-Idyll, ist jetzt im Schockzustand. Eine Stadt, in der knapp 19.000 Menschen leben und die bekannt dafür ist, dass hier eigentlich nichts passiert. Kein Ort für Gewalt und schon gar nicht für Mord. Die Nachricht verbreitet sich am Morgen natürlich wie ein Lauffeuer. Kirsten ist tot und niemand weiß, warum. Die Anwohner und Schüler an Kirstens Schule, der Miramonte High School, die können es gar nicht fassen. Kirsten gehörte hier zu den beliebtesten der Schule. Sie war keine Außenseiterin und schon gar kein Problemkind, ganz im Gegenteil.
Kirsten ist das, was viele sein wollen. normschön, sportlich und selbstbewusst. Sie schwimmt für das Schulteam, ist in der Cheerleading-Gruppe, spielt Softball und engagiert sich auch im Community-Schwimmteam. Und sie ist Mitglied der Bobolinks, kurz Bobbies. Das ist eine exklusive Sorority-ähnliche Gruppe von Schülerinnen.
Das ist eine Art studentischer Club, eine Studentinnenverbindung, in der sich junge Frauen an amerikanischen Hochschulen zusammenschließen. Oft mit festen Ritualen, exklusiven Aufnahmekriterien und einem starken Gemeinschaftsgefühl. Nur die Besten werden eingeladen. Auch bei den Bobbies an der High School in Orinda. Wer hier dazugehört, der ist in. Die Bobbies gelten als die Crème de la Crème der Schule. Beliebt, schön und wohlhabend.
Kirsten ist all das. Sie hat glänzende braune Locken, trägt immer stylische Klamotten, sonnengebräunt, lebendig und strahlend. Ihr Vater, Arthur, arbeitet als Topmanager bei der 3M Corporation in San Francisco. Das ist ein riesiger Technologiekonzern, der Produkte in ganz unterschiedlichen Bereichen herstellt, agiert inzwischen weltweit und gibt's auch in Deutschland. Kirstens Mutter Barrett ist Hausfrau und engagiert sich im Gemeindezentrum der Stadt. Kirsten wächst in einem privilegierten Umfeld auf. Skiurlaube, teure Cheerleading-Camps, stylische Outfits, sie bekommt, was sie braucht und was sie will.
In Orinda zählt damals nicht nur, was du kannst, sondern auch, wie du aussiehst, wie beliebt du bist und was dein Vater macht. Die richtigen Klamotten, die richtigen Freundinnen, das richtige Auto. All das spielt in der Zeit damals eine wichtige Rolle. Das schwingt in Büchern und Dokus über diesen Fall immer wieder mit. Und Kirsten, die erfüllt alle Erwartungen. Ihre Clique dominiert die Schule. Wer dazugehört, der hat's geschafft. Und wer nicht, der bleibt draußen.
In dieser Welt muss man sich den Status hart verdienen. Das gilt auch für den Highschool-Club Die Bobbies. Die Einladung ist nur der Anfang. Wer aufgenommen werden will, muss ein absurdes Ritual bestehen. Kein Witz, das ist bei denen wirklich so. Man muss sich nämlich Mayonnaise in die Haare schmieren, ein hässliches Kleid tragen und Fremden an der Ampel Küsschen verkaufen. Erst dann ist man Teil der Elite. Und Kirsten schafft das.
Am Abend des 23. Juni 1984, also an dem Abend, von dem ihr schon direkt zu Beginn der Folge gehört habt, ist Kirsten unterwegs. Ihre Mutter weiß, dass sie zu einem Dinner bei ihrer Bobbies-Gruppe eingeladen wurde. Der Rest der Familie, also Kirstens Eltern und ihr Bruder, sind selbst bei einem Abendessen eingeladen und deswegen auch nicht zu Hause.
Aber irgendwas Schlimmes muss passiert sein, denn am Ende des Abends liegt Kirsten ja schwer verletzt vor dem Haus ihrer Nachbarn und verstirbt kurz darauf im Krankenhaus.
Ein Mädchen aus gutem Hause, quasi vor ihrer eigenen Haustür brutal erstochen. Und keiner versteht, warum. Auch die Polizei nicht, die noch am selben Abend mit ihren Ermittlungen startet.
Die ersten Hinweise kommen von Arthur, der Nachbar der Familie. Arthur ist an diesem Abend ja gerade in seinem Haus, als er Kirstens markerschütternden Schrei hört. Als er zur Tür stürmt, sieht er sie über die Straße wanken, blutüberströmt, verzweifelt. Hilfe, ruft sie, bevor sie in seinen Arm zusammenbricht.
Während Arthur davon erzählt, wird das Areal rund um den Tatort abgesperrt. Forensiker sichern Spuren. Und sie finden Blutspuren, die sich von der Straße bis auf den Gehweg, die Auffahrt und schließlich zur Veranda ziehen. Eine brutale, panische Flucht. An einem Pfosten der Veranda findet sich auch ein Gegenstand, nämlich ein Buttermesser.
Aber schnell wird klar, dass es sich dabei nicht um die Mordwaffe handelt. Es ist kein Blut daran und auch die Wunden passen nicht zu dem Messer. In der Nähe tauchen außerdem einige nicht identifizierbare Fingerabdrücke auf. Latent, also nur unter speziellem Licht sichtbar. Sie können niemandem zugeordnet werden. Niemand in der Datenbank scheint dazu zu passen. Nach einer Suche in der Gegend bleibt auch die eigentliche Tatwaffe verschwunden.
Aber Nachbar Arthur kann den Ermittlern noch mehr erzählen. Kurz nachdem er den Schrei hört und zu Kirsten eilt, sieht er ja ein Auto davonrasen, einen Volvo. Der Wagen fährt mit quietschenden Reifen vom Tatort weg und für Arthur ist klar, dieses Auto muss irgendwas mit der Attacke zu tun haben. Die Polizei ist natürlich sofort alarmiert, denn wer ist dieser Fahrer?
Und tatsächlich dauert es nicht lange, bis sich der Fahrer des Wagens von selbst meldet. Der Volvo rollt nämlich plötzlich mitten auf die Absperrung der Polizei zu und fährt zum Tatort zurück. Am Steuer sitzt ein Mann. Sein Name ist Alex. Er lebt in einer Nachbargemeinde. Als ihn die Ermittler befragen, erzählt er eine Geschichte, die fast zu seltsam klingt, um wahr zu sein.
An dem Abend, so erzählt es Alex, klingelt plötzlich ein junges Mädchen an seiner Haustür. Die ist aufgebracht und wirkt nervös, aber nicht panisch. Sie sagt, sie sei mit einer Freundin unterwegs gewesen, aber irgendwas stimme nicht. Die Freundin habe sich komisch verhalten. Das Mädchen will telefonieren. Also lässt Alex sie herein und führt sie zu seinem Telefon. Aber sie kann ihre Eltern nicht erreichen. Alex bietet ihr kurzerhand an, sie nach Hause zu fahren. Er will nur helfen.
Kaum fahren sie los, bemerkt Alex ein weiteres Auto. Einen ziemlich auffälligen, zerbeulten, senffarbenen Ford Pinto. Der Wagen scheint ihnen zu folgen. Alex fragt das Mädchen danach, aber sie winkt ab und meint, dass es schon okay sei. Als sie auf die Straße einbiegen, ist alles normal. Alex hält sein Auto vor dem Haus des Mädchens. Sie steigt aus. Alex wartet noch im Auto, beobachtet, wie sie über den Fußweg in Richtung Tür geht. Und dann sieht er sie. Eine weibliche Gestalt, die plötzlich aus der Dunkelheit hervorkommt und direkt auf Kirsten zustürmt. Alex dachte erst, es sei ein Faustkampf, sagt er den Ermittlern. Dann hört er das Mädchen, das gerade noch in seinem Auto saß, schreien. Die Angreiferin flieht zurück in den Pinto und fährt davon.
Alex zögert keinen Moment, wendet sein Auto und nimmt die Verfolgung auf. Aber er verliert den Pinto bald aus den Augen und kehrt anschließend zu Kirsten zurück und damit direkt auf die Ermittler zu. Die Polizei ist zu diesem Zeitpunkt nämlich längst am Tatort eingetroffen. Erst ist die Polizei skeptisch. Ist Alex wirklich nur ein Zeuge? Oder vielleicht doch der Täter? Dass ein Mann mit einem fremden Teenager-Mädchen unterwegs ist, das später ermordet wird, weckt verständlicherweise Misstrauen. Aber Alex' Geschichte stimmt. Er war an diesem Abend nämlich nicht allein, sondern hatte Besuch und hat Karten mit Freunden gespielt. Sein Alibi wird von denen bestätigt und seine Beschreibung des Ablaufs deckt sich mit dem, was man später rekonstruieren kann.
Trotzdem bleibt noch vieles im Dunkeln. Die Ermittler prüfen jede Spur. Wer könnte ein Motiv gehabt haben, Kirsten so brutal anzugreifen? Wer wusste, wo sie ist? Woher wusste die Angreiferin überhaupt, dass Kirsten an diesem Abend unterwegs war? Und was hat das mit dem senffarbenen Ford Pinto zu tun, von dem ja der Zeuge Alex erzählt hat?
Dann kommt ein entscheidender Hinweis. Die Ermittler befragen in dieser Nacht nämlich auch Kirstens Eltern. Sie erzählen den Ermittlern, dass Kirstens Mutter einen Anruf erhalten hatte. Die Person am anderen Ende der Leitung hat zu einem Dinner der Bobbys eingeladen, dem elitären Schulclub. Es sollte eine Überraschung sein, hatte das Mädchen am Telefon gesagt. Kirstens Mutter sollte das geheim halten und nicht darüber sprechen. Sie sollte ihrer Tochter Kirsten nur sagen, dass sie abgeholt wird, aber nicht verraten, was genau dann passieren wird.
Doch als die Ermittler bei den Bobbys nachfragen, stellt sich heraus, dieses Dinner hat es nie gegeben. Der Anruf war also nur ein Vorwand, um Kirsten aus dem Haus zu locken. Die Stimme am Telefon gehörte eindeutig einer jungen Frau. Jemand, der Kirsten kannte. Jemand, der wusste, dass sie Mitglied der Bobbys ist. Jemand, der genau wusste, wie man Kirstens Vertrauen und das ihrer Mutter gewinnen konnte.
Die Polizei sucht also eine junge Frau, etwa in Kirstens Alter. Eine Mitschülerin vielleicht? Die Ermittler überlegen. Vielleicht hatte Kirsten an der Schule ja Streit mit einer Schülerin oder jemand konnte sie nicht leiden.
Als die Nachricht von Kirstens Tod am nächsten Morgen bekannt wird, rückt schnell ein Name in den Fokus. Nancy. Schwarz-weiß gefärbte Haare, dunkle Kleidung und auffälliges Make-up. Kirstens Mitschülerin Nancy ist anders als ihre Mitschülerin. Sie ist eher unangepasst. Früher gehörte sie zu Kirstens Umfeld und war beliebt. Doch irgendwann kam der Bruch. Nancy änderte ihren Stil, hört andere Musik und ihre Mitschüler machen sie zur Außenseiterin.
In einigen Quellen steht auch, dass sie von Kirsten und ihren Freundinnen gemobbt wurde. Nancy selbst erzählt in der Doku namens Die 80er, ein mörderisches Jahrzehnt, von Tuscheleien und giftigen Blicken auf dem Flur der Schule. Was genau zwischen den Mädchen vorgefallen ist, das weiß aber niemand so genau. Aber das Misstrauen gegenüber Nancy wächst. Gerüchte machen die Runde. Nancy erzählt in der Doku, sie habe in ihr Tagebuch geschrieben, dass sie Kirstens Blut tropfen sehen wolle. Für die Polizei ein klares Motiv.
Die Ermittler nehmen Nancy also ins Visier. Sie wird befragt. Nancy behauptet, sie sei am 23. Juni 1984, also der Mordnacht, mit Freunden im Kino gewesen. Im Film Ghostbusters. Doch die Ermittler zweifeln. Sie wollen einen Lügendetektortest mit ihr machen. Aber Nancy lehnt ab. Ihre Eltern bestehen darauf, dass sie nicht mitmachen muss. Doch gerade das wirft bei der Polizei weitere Fragen auf. Denn man könnte ja denken, dass wer nichts zu verbergen hat, der hätte ja eigentlich auch nichts zu befürchten, oder?
Die Situation eskaliert. In der Schule wird Nancy daraufhin zur Zielscheibe. Tuscheleien auf dem Flur, misstrauische Blicke und ständige Anfeindungen. Das kennt sie ja schon. Sie hält es aber schließlich nicht mehr aus und verlässt die Schule. Nancys Mutter sagt später, sie habe Angst um ihre Tochter gehabt.
Aber Nancy ist nicht die Täterin. Wochen später, es ist schon September, gesteht sie der Polizei, dass sie in der Tat gelogen hat. Sie war nicht im Kino. Sie war bei ihrem damaligen Freund. Stellt euch mal vor, sie hätte dem Lügendetektortest zugestimmt. Der hätte gesagt, dass sie lügt, was sie ja auch getan hat. Aber eben in eine andere Richtung als gedacht. Laut Test wäre sie dann also fast schon schuldig gewesen. Warum Nancy ihre Kinolüge so lange verschwiegen hat, ist unklar. Vielleicht durfte sie damals keinen Freund haben. Aber ihre Geschichte lässt sich verifizieren. Ihr Alibi steht also.
Die Polizei streicht Nancy von der Liste. Doch der Verdacht bleibt in den Köpfen der Menschen in Oranda hängen. Für viele war sie nämlich die perfekte Verdächtige. Das etwas andere Mädchen, das dunkle Gegenteil von Kirsten.
Doch jetzt, da klar ist, dass es Nancy nicht war, stellt sich eine neue Frage. Wenn nicht Nancy, wer dann? Der Verdacht gegen Nancy hielt sich ja über Wochen, wenn nicht sogar Monate. Der Sommer ist längst vorbei. Die Behörden arbeiten unter Hochdruck. Über 300 Personen werden in diesen Wochen befragt. Nachbarn, Freunde, Lehrer und Schüler. Alle, die Kirsten kannten. Alle, die ihr nahe standen. Oder auch nicht.
Auch die Spur des Autos wird verfolgt. Immer wieder ist die Rede von einem senffarbenen Ford Pinto. Alt, kantig und auffällig. Ein solches Auto hat ja der Zeuge Alex gesehen, als er Kirsten nach Hause gebracht hat. Aber über das Kennzeichen kann er leider nichts sagen. Die Polizei prüft jedes verdächtige Fahrzeug in der Umgebung. Ganze 750 Pintos werden durchforstet. Allerdings ohne Ergebnis.
Während dieser Zeit verändert sich auch die Stimmung in Oranda. Monatelang schwebt eine dunkle Wolke aus Angst, Misstrauen und Spekulation über der Stadt. Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr allein zur Schule gehen. Jugendliche schlafen mit eingeschaltetem Licht oder sogar im Zimmer der Eltern. Das erzählt die Mutter einer Freundin von Kirsten der Presse.
Man redet nicht mehr offen. Man flüstert. In der Schule wird vorsichtiger gelächelt und misstrauischer geschaut. Wer könnte zu sowas fähig sein? Denn was in jener Sommernacht geschehen ist, hat nicht nur eine Familie zerstört, es hat auch das Sicherheitsgefühl einer ganzen Community erschüttert.
Die Ermittlungen kommen nicht voran. Der Sheriff der Region steht unter massivem Druck und bittet schließlich um Hilfe. Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, aber angesichts der Stagnation bleibt ihm keine andere Wahl.
Die Polizei wendet sich an das FBI, genauer gesagt an die Investigative Support Unit in Quantico, Virginia. Eine Spezialeinheit, die sich auf psychologische Täterprofile spezialisiert hat. Die Ermittler schicken alle gesammelten Informationen dorthin. Fotos vom Tatort, Details zur Autopsie, Hintergrundinfos zum Opfer, Notizen zur Umgebung und Beobachtungen der Ermittler. Die Idee ist nämlich, aus diesen Puzzlestücken ein Bild zu formen. Ein Profil des Menschen, der Kirsten umgebracht hat.
Profiling steckt in den 1980ern noch in den Anfängen. Das FBI entwickelt in dieser Zeit neue Ansätze, um das Verhalten von Tätern zu analysieren und daraus Rückschlüsse auf deren Persönlichkeit, Herkunft, mögliche Motive und Lebensumstände zu ziehen. Dafür befragen Ermittler damals inhaftierte Mörder, vergleichen Muster und untersuchen Tatorte bis ins kleinste Detail. Wie jemand tötet, sagt oft viel über eine Person aus, besonders bei Taten, die von Wut, Eifersucht oder Ablehnung getrieben sind. Doch so ein Profil braucht Zeit. Wochenlang analysieren Spezialisten in Quantico jedes einzelne Detail und prüfen es gegen andere Fälle, bis sich aus all den kleinen Teilen ein Bild ergibt.
Die Antwort des FBI kommt 3 Monate später in Orinda an. Mittlerweile sind die Blätter an den Bäumen längst bunt geworden. Es ist Herbst. Ende Oktober erhält der Sheriff von Orinda das 14-seitige psychologische Gutachten. Es ist sehr detailliert, erschreckend präzise sogar, und bedeutet einen Wendepunkt in Kirstens Fall.
Das Profil beschreibt eine junge Frau, vermutlich aus einer religiösen, katholischen Familie. Jemand, der das Opfer gut kennt. Jemand aus der gleichen sozialen Umgebung, aber mit einem Gefühl von Unterlegenheit. Kein Fremder, keine zufällige Begegnung. Die Tat schien geplant und sie muss persönlicher Natur sein.
Als die Ermittler das Profil lesen, da fällt ihnen ein Name ein, der schon in den Akten der Polizei steht. Nämlich Bernadette. Die 15-jährige Schülerin wurde schon mehrfach befragt, wie viele andere auch. Bernadette ist unauffällig, ruhig, nett. Niemand hatte sie ernsthaft im Visier. Aber plötzlich ergibt alles einen anderen Sinn.
Als ihr Name fällt, wirkt das im ersten Moment fast absurd. Bernadette, die stille, höfliche 15-Jährige aus der Nachbarschaft, die jüngste von 6 Kindern, aufgewachsen in einem katholischen Haushalt mit klaren Werten, bescheidenen Mitteln, aber einem festen Platz in der Gemeinde? Bernadette ist so jemand, den man leicht übersieht und vielleicht genau deshalb nie wirklich hinterfragt.
Sie lebt mit ihrer Familie in einem Haus unweit des Country Clubs der Stadt. Die Familie ist nicht arm, aber weit entfernt vom Wohlstand vieler ihrer Mitschüler. Ihr Vater, ein zurückgetretener Stadtangestellter, sorgt für das Nötigste und ihre Mutter kümmert sich um den Haushalt und die Kinder. Bernadette selbst ist höflich, fleißig und freundlich. Sie ist wie Kirsten auch Mitglied bei den Bobbies, hat gute Noten und beteiligt sich im Schulbüro. Eine Schülerin, wie man sie gerne in der Gemeinde sieht. Kein bisschen auffällig und damit in den Augen vieler komplett harmlos.
Trotzdem steht ihr Name schon seit Beginn der Ermittlungen in den Akten. 4-mal war sie schon bei der Polizei und wurde befragt. Und jedes Mal hinterließ sie denselben Eindruck. Ruhig, sachlich und kooperativ. Ihre Aussagen sind klar und ihre Körpersprache unauffällig. Sie behauptet, zum Tatzeitpunkt Babysitten gewesen zu sein. Ein ganz normaler Abend. Sie besteht sogar den Lügendetektortest. Keine Aussetzer, keine Anzeichen von Nervosität. Die Ermittler glauben ihr.
Und sie kontrollieren Bernadettes Alibi nicht. Warum auch? Alles an dem Mädchen wirkt überzeugend. Erst Monate später, nach dem FBI-Gutachten, da wird klar, Bernadettes Alibi ist frei erfunden. Als die Polizei ihre Geschichte überprüft, da kommt heraus, dass die Familie, für die Bernadette angeblich babysittet, sie seit über einem Jahr nicht mehr gebucht hat.
Inzwischen steht Bernadette wieder auf der Liste der Verdächtigen. Und diesmal ganz oben. Denn das Täterprofil des FBI passt verblüffend gut auf sie. Weiblich, jung, aus gutem Haus, religiös geprägt und sozial integriert, aber unter massivem inneren Druck. Als die Ermittler Bernadette nochmal befragen, mittlerweile also zum 5. Mal, setzen sie alles auf eine Karte. Die Beweise fehlen, es gibt kein Geständnis und kein Motiv, aber der Verdacht sitzt tief. Vor allem, als die Polizei herausfindet, dass Bernadettes Familie ein Ford Pinto besitzt. Und er ist senfgelb.
Auch das Auto wurde im Sommer schon routinemäßig unter die Lupe genommen. Aber Bernadette war einfach absolut unverdächtig. Bis zu dem FBI-Profil. Genau damit konfrontieren jetzt die Ermittler Bernadette. Es passt. Und zwar beunruhigend genau. Aber Bernadette bleibt gefasst. Die Beamten hoffen auf einen Zusammenbruch oder auf ein Eingeständnis im Affekt. Aber da kommt nichts. Keine Träne und kein Zittern. Der FBI-Agent sagt ihr am Ende noch unmissverständlich, dass er glaubt, dass sie es war. Dann darf Bernadette gehen.
Es gibt keine gesicherten Beweise, keine Tatwaffe, kein richtiges Motiv. Die Polizei braucht ein Geständnis von Bernadette, sonst kommt sie in dem Fall nicht voran. Doch Bernadette streitet weiterhin alles ab. Auch nach dem stundenlangen Verhör und als sich die Polizei sicher ist, dass sie die Täterin ist, bleibt Bernadette ruhig. Keine Emotion, kein Ausbruch, nur ein kühles, klares Leugnen.
Aber war es wirklich Bernadette? Immerhin war sie auch bei Kirstens Beerdigung, hat mit anderen Freundinnen getrauert und Erinnerungen ausgetauscht. Sie hat sogar mit Mitschülerinnen zusammengesessen und darüber gesprochen, wie schrecklich die Tat war. Ihre Umgebung ahnt nichts. Niemand rechnet mit ihr. Und vielleicht hat sie sogar selbst begonnen zu glauben, dass es wirklich nicht passiert ist. Aber das wird sich bald ändern.
Bernadette geht nach der Befragung durch die Polizei und den FBI-Ermittler nach Hause. Ein paar Tage vergehen, dann ein paar Wochen. Irgendwas scheint sich aber in Bernadette zu ändern. Und dann kann sie einfach nicht mehr schweigen. Am 11. Dezember 1984, 6 Monate nach dem Tod von Kirsten, liegt im Haus der Familie ein Brief. Bernadette hat ihn geschrieben. Er liegt auf der Küchentheke. Bernadette bittet ihre Mutter, ihn erst in einer halben Stunde zu lesen. Bernadette verlässt das Haus und geht zur Schule. Ihre Mutter stellt sich einen Timer und lässt die Minuten verstreichen. Als das Ticken schließlich aufhört, liest sie den Brief von Bernadette. Sie liest, was dort steht, und ihre Welt bricht in sich zusammen.
Denn in dem Brief gesteht Bernadette den Mord an Kirsten. Laut dem People Magazine schreibt sie, dass der FBI-Agent recht habe. Sie war es. Sie schreibt weiter, dass sie ihre Eltern liebe, aber nicht mehr mit dieser Lüge leben könne. Dass sie ihre Familie zerstört habe. Dass sie Angst hat und beschämt ist. Und dass sie nicht weiß, warum sie es getan hat.
Bernadettes Mutter zögert nicht. Sie ruft in der Schule an und holt ihre Tochter ab. Gemeinsam mit Bernadettes Vater fahren sie mit ihrer Tochter zur Polizei. Auf der Polizeiwache der Stadt trifft Bernadette wieder auf die Agenten des FBI. Und diesmal redet sie. Sie hält nichts mehr zurück.
Werbung. Werbung Ende.
Denn sie erzählt, was in jener Nacht wirklich geschehen ist. Wie sie ein paar Tage vorher Kirstens Mutter anrief und von einem Dinner gesprochen hat. Angeblich eine Veranstaltung für neue Bobbys-Mitglieder. Ein Abend, der in Wahrheit aber nie stattfinden sollte. Das war nur ein Vorwand, eine Falle. Kirstens Mutter aber glaubt diese Geschichte und gibt ihrer Tochter Bescheid. Die macht sich zurecht und kommt raus. Doch als sie sieht, wer sie da abholt, nämlich Bernadette in dem senffarbenen und abgenutzten Ford Pinto, da soll sie enttäuscht gewesen sein. Steigt aber dennoch ins Auto. Warum? Das ist unklar. Vielleicht ist sie ja nur höflich. Vielleicht ahnt sie nichts Schlimmes.
Sie fahren los und auf einem Parkplatz bei einer Kirche halten sie an. Bernadette sagt später, sie hätte gestoppt, damit Kirsten rauchen könne. Zigaretten oder Marihuana. Aber Freunde von Kirsten sagen, dass sie weder geraucht noch Drogen genommen habe. Dieses Detail bleibt umstritten, vor allem weil Kirsten sich nicht mehr gegen die Behauptung wehren kann. Fest steht, die Stimmung zwischen den beiden Mädchen kippt. Bernadette erzählt Kirsten, dass es gar kein Dinner gibt. Laut Bernadette wollte sie Kirsten zu einer Party mitnehmen, um sich besser mit ihr anzufreunden. Es kommt zu einem Streit. Bernadette fühlt sich herabgesetzt und nicht ernst genommen. Kirsten soll sie als komisch bezeichnet haben. Dann steigt Kirsten aus.
Sie rennt zu einem nahegelegenen Haus, klopft und bittet um Hilfe. Der Anwohner, Alex, lässt sie rein und fährt sie ja später nach Hause. Doch ihre Eltern sind noch nicht wieder zurück. Was Kirsten nicht weiß, in der Nähe wartet immer noch Bernadette. Sie ist mit dem senffarbenen Ford Pinto hinter Kirsten und Alex hergefahren. Der hatte ja auch ein Auto bemerkt, das ihnen folgt. Und dort, auf der Veranda der Nachbarn, kommt es zur Eskalation. Bernadette stürmt aus ihrem Auto und zieht ein Messer. Es sei ein spontaner Moment, so beschreibt sie es später. Sie sagt, sie habe die Tat nie geplant. Die Waffe sei zufällig im Auto gewesen. Angeblich ein Küchenmesser, das ihre Schwester sonst nutzt, um Gemüse zu schneiden, wenn die länger mit dem Auto unterwegs ist. Das klingt aber schon etwas merkwürdig, oder?
Was genau sie zu dieser Tat getrieben hat, wird in den folgenden Wochen immer klarer. Und gleichzeitig bleibt vieles diffus. Fest steht, Bernadette hatte offenbar nie das Gefühl, dazuzugehören. Sie scheitert in den Wochen vor Kirstens Tod bei der Aufnahme ins Cheerleading-Team. Und ins Jahrbuchteam kommt sie auch nicht. Für sie bedeutete das nicht nur Enttäuschung, sondern auch Niederlage. Sie wollte gemocht werden, gebraucht werden. Eine Freundin beschreibt es in einem Artikel später so: Bernadette glaubte nie wirklich, dass sie akzeptiert wurde. Selbst dann nicht, als sie längst dazugehörte. Das Gefühl, nicht genug zu sein, lässt sie offenbar nie los.
Nach dem Geständnis wird Bernadette festgenommen. Die Nachricht erschüttert ganz Orinda, denn viele können es nicht glauben. Das freundliche Mädchen, das auch als Babysitterin gearbeitet hat, das so höflich ist, still und unauffällig, das soll zu sowas fähig sein? Doch die Beweise, die Aussagen und ihr eigenes Geständnis lassen keine Zweifel mehr zu. Bernadette hat Kirsten getötet. Nicht aus einem Moment der Notwehr, nicht im Affekt, sondern mit voller Absicht. Auch wenn sie selbst behauptet, dass das Messer nur zufällig im Auto gewesen sei.
Was sie zu dieser Tat getrieben hat, wird in den folgenden Wochen weiter analysiert. Der gescheiterte Versuch, irgendwo dazuzugehören. Die Angst, bloßgestellt zu werden. Doch, so nachvollziehbar diese Gefühle für Teenager-Mädchen auch sein mögen, sie erklären nicht, wie daraus ein Mord entstehen kann. Sie rechtfertigen nichts. Sie entschuldigen nichts. Und sie können vor allem eins nicht: das Leben zurückbringen, das Bernadette ausgelöscht hat.
Denn am Ende bleibt eine Tatsache bestehen, so bitter sie auch ist. Kirsten hatte keine Chance, sich zu verteidigen. Nicht gegen das Messer. Und nicht gegen die Geschichte, die später über sie erzählt wird. Aber dazu kommen wir noch.
3 Monate nach Bernadettes Geständnis beginnt im Frühjahr 1985 der Prozess. 9 Monate nach dem Mord an Kirsten. Der Gerichtssaal ist voll, fast überfüllt. Nicht nur mit der Presse, sondern auch mit Anwohnern aus Orinda. Menschen, die Bernadette gekannt haben, zumindest dachten, sie zu kennen. Mitschülerinnen und Mitschüler, Eltern, Nachbarn. Die Frage liegt in der Luft: Wie konnte eines von unseren Kindern zu so etwas fähig sein?
Bernadette wird als Minderjährige angeklagt. Die Staatsanwaltschaft will klarmachen, dass es sich um Mord ersten Grades handelt. Geplant, kaltblütig und absichtlich. Im Englischen heißt das dann First Degree Murder. Die Verteidigung hingegen versucht, die Tat als Second Degree Murder einzuordnen. Auch ein vorsätzlicher Mord. Aber ein impulsiver Akt und kein kalkulierter oder geplanter. Da Bernadette noch minderjährig ist und ihr Prozess vor einem Jugendgericht stattfindet, wird er ohne Jury durchgeführt. Die Entscheidung liegt also allein beim Richter.
Vor Gericht wird auch das Band abgespielt, auf dem Bernadette der Polizei gesteht, was geschehen ist. Sie erzählt von den Momenten vor dem Angriff, wie sie Kirsten mit einer erfundenen Einladung aus dem Haus lockte, wie sie gemeinsam mit ihr in eine Nachbargemeinde fuhr. Sie sitzen zusammen im Auto, reden. Was genau gesagt wurde, bleibt unklar. Der Inhalt des Gesprächs wird nie öffentlich gemacht. Aber Bernadette erzählt, wie sich alles zuspitzt.
Sie spricht vor Gericht über das Gefühl, nie gut genug zu sein. Über Niederlagen, beim Cheerleading, beim Jahrbuchteam und bei einem exklusiven Schulclub. Wie sie sich ausgeschlossen fühlte. Immer ein bisschen weniger wert als die anderen. Und vor allem weniger als Kirsten. Kirsten, die ihrer Meinung nach all das hatte, was sie sich selbst gewünscht hat. Schönheit, Selbstbewusstsein, Beliebtheit und scheinbare Mühelosigkeit. Sie erzählt von den kleinen Momenten, die sie aber tief getroffen hätten. Ein Kommentar zum Beispiel über ihre billigen Ski. Das Gefühl, verspottet zu werden.
Dann schildert sie den Abend der Tat. Wie Kirsten plötzlich aus dem Auto steigt. Sagt, Bernadette sei komisch. Und dann einfach geht. Wie Bernadette daraufhin panisch geworden sei. Die Angst, Kirsten könnte allen erzählen, wie seltsam sie sei. Das Gefühl, sich retten zu müssen. Oder aufhalten, was sie nicht kontrollieren kann. Und dann das Messer. Ein 30 cm langes Küchenmesser, das angeblich zufällig im Auto lag. Sie steigt aus. Sie sagt, sie habe Kirsten nur aufhalten wollen. Sie sticht zu. Mehrfach. Dann flieht sie.
Auch Kirstens Eltern sind im Gerichtssaal. Es muss unfassbar sein, all das mit anzuhören. In den Wochen nach der Tat und vor allem seit dem Geständnis von Bernadette hat sich in der Presse und der Öffentlichkeit alles nur noch um die Täterin gedreht. Das Opfer, Kirsten, scheint fast vergessen. Auch der Vater von Kirsten meldet sich nach dem Prozess zu Wort. Die Strafe könne niemals aufwiegen, was geschehen ist. Seine Tochter sei schließlich für immer fort, sagt er.
Nach 3 Verhandlungstagen spricht der Richter das Urteil. Bernadette ist schuldig. Wegen Mord 2. Grades. Sie wird zu einer Jugendstrafe von 9 Jahren verurteilt. Länger darf sie laut Gesetz nicht in Haft bleiben, weil sie zum Tatzeitpunkt minderjährig war. Eine Entscheidung, die bei vielen in Oranda für Fassungslosigkeit sorgt. Damals, in den 1980ern, sind die Jugendgesetze deutlich milder als heute. Wäre sie heute oder als Erwachsene verurteilt worden, hätte sie mit lebenslanger Haft rechnen müssen.
Bernadette wird ins Gefängnis gebracht. Dort bleibt sie auch. Zunächst. 2-mal wird die vorzeitige Entlassung abgelehnt. Aber am 10. Juni 1992, 7 Jahre nach der Tat, kommt sie schließlich vorzeitig frei.
Bernadette ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 23 Jahre alt. Jung genug, um ihr Leben ganz neu zu beginnen. Und genau das tut sie. Während sie im Gefängnis sitzt, holt sie ihren Schulabschluss nach. Nach ihrer Entlassung verliert sich ihre Spur. Absichtlich. Sie zieht um, beginnt irgendwo ein neues Leben, unter einem anderen Namen. Welche Infos über ihr neues Leben wahr sind und welche nicht, bleibt unklar. Denn nichts davon wird offiziell bestätigt. Doch in einigen Ecken des Internets gibt es Gerüchte. In Blogs und Foren tauchen Hinweise auf, dass Bernadette jetzt einen guten Job hat, verheiratet ist, Kinder hat, ja, ein ganz normales Leben führt, weit entfernt von Oranda, weit entfernt vom Sommer 1984.
Während Bernadette unter einem neuen Namen eine zweite Chance bekommt, bleibt für Kirstens Familie nur die Vergangenheit. Ihre Mutter sagt später, dass sie kein Kinderlachen mehr hören kann, ohne in Tränen auszubrechen. Alles erinnert sie an Kirsten, an das, was war und an das, was nie sein wird. Die Familie zieht 2 Jahre nach Kirstens Tod aus Oranda weg, nach Hawaii. Aber auch wenn die Zeit vergeht, die Lücke, die bleibt. Und mit den Jahren verändern sich auch die Erinnerungen. Nicht in der Familie, aber in der Öffentlichkeit. Denn Kirsten wird nicht nur betrauert, sie wird zunehmend zur Projektionsfläche und irgendwann sogar zu einer Art Karikatur.
10 Jahre nach dem Mord wird Kirstens Geschichte erstmals verfilmt, unter dem Titel »Viel zu schön, um zu sterben«, im Englischen »A Friend to Die For«, später auch bekannt als »Death of a Cheerleader«. Der Film behauptet zwar zu Beginn Namen und Umstände geändert zu haben, aber wer den Fall kennt, erkennt die Parallelen sofort.
Und mit dem Film beginnt was, das viele als zweite Ungerechtigkeit empfinden. Kirsten wird hier nämlich nicht als Opfer dargestellt, sondern als verwöhntes, eingebildetes Mädchen, das typische Mean Girl, das die Täterin angeblich provoziert, erniedrigt und ausgestoßen habe. Jen Erdman schreibt im Buch Women in True Crime Media, dass die Täterin zur tragischen Figur und das Opfer zur Antagonistin wird. Für Kirstens Familie ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht, denn die Menschen, die sie kannten, die erinnern sich ganz anders. An ein beliebtes, sportliches Mädchen, das zwar eine starke Meinung hatte, aber auch herzlich war, voller Energie und voller Leben.
2019 erscheint ein Remake des Films. Wieder wird Kirstens Geschichte erzählt. Wieder mit den gleichen verzerrten Rollenbildern. Es scheint, als würde sie ein zweites Mal zur Zielscheibe. Dieses Mal nicht im echten Leben, sondern im kollektiven Gedächtnis.
Auch im Internet gibt es neue Diskussionen. In Blogs werden mutmaßliche Fotos von der erwachsenen Bernadette veröffentlicht. Sie verschwinden kurz darauf aber wieder. Einige sind empört, denn wie kann eine verurteilte Mörderin ein normales Leben führen und Karriere machen, während Kirsten tot ist und ihre Familie bis heute leidet? Manche fordern, ihre neue Identität offenzulegen. Andere argumentieren, dass sie ihre Strafe ja abgesessen und ein Recht auf ein neues Leben habe.
Es bleibt das Gefühl, dass hier etwas nicht richtig ist. Dass die Geschichte von Kirsten immer mehr zur Geschichte von Bernadette wird. Die Täterin im Mittelpunkt, das Opfer im Hintergrund.
Wenn das alles heute passiert wäre, im Zeitalter von Social Media, von True Crime Podcasts und digitaler Empörung, die Reaktionen wären vielleicht andere gewesen. Mehr Aufmerksamkeit und mehr Druck. Vielleicht auch ein anderes Verständnis für psychische Belastung, für Gruppenzwang und für die Dynamiken unter Teenagern. Und vielleicht ja auch sogar eine längere Strafe. Damals durfte Bernadette nach Jugendstrafrecht maximal bis zu ihrem 25. Geburtstag in Haft bleiben. Das war gesetzlich so geregelt. Heute werden Jugendliche bei schweren Verbrechen wie Mord oft als Erwachsene angeklagt und müssen auch mit deutlich längeren Haftstrafen rechnen. Aber die Realität der 80er war halt eine andere.
Kirsten ist mit 15 gestorben, ihre Stimme für immer verstummt. Ist das gerecht? Vielleicht kann man Gerechtigkeit in so einem Fall gar nicht wirklich erreichen, aber man kann sich erinnern, Fragen stellen und hinsehen. Und ich finde, um ehrlich zu sein, dass der Fall wirklich krass ist und halt auch wegen dieser Ambiguität, diese Bernadette, die ja irgendwie nicht gehänselt wurde, aber trotzdem immer so übersehen wurde. Und damit kann man schon mitfühlen irgendwo.
Ja, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber Patrick hat die Hände sogar vorm Gesicht zusammengeschlagen, weil er auch gar nicht so richtig weiß, was hier eigentlich gerecht ist. Ne? Also Gerechtigkeit ist ja auch ein sehr dehnbarer Begriff. Je nachdem, wen man fragt, würde man unterschiedliche Antworten hören. Also jemand aus Kirstens Familie, der würde hier wahrscheinlich niemals von Gerechtigkeit sprechen, denn ihre Tochter würde, egal welche Strafe es gegeben hätte, ja nicht mehr zurückkommen. Und Bernadette selbst oder ihre Familie, ja, für die waren wahrscheinlich die paar Jahre schon zu viel. Ne? Es, also kommt halt voll drauf an, wen man fragt. Also ich glaube, wir müssen ja auch nochmal so eine kleine Unterscheidung vielleicht vornehmen, ne? Weil das deutsche und das amerikanische Rechtssystem ist ja schon nochmal sehr unterschiedlich. Dazu könnte man einen eigenen Podcast wahrscheinlich machen, aber so ganz kurz zusammengefasst ist der große Unterschied ja, dass wir in Deutschland eher das Ziel der Resozialisierung haben. Und in dem Falle ist es ja irgendwie Bernadettes gutes Recht, auch unter einem neuen Namen woanders ihr Leben fortzuführen. Und ja, in Amerika ist es ganz, ganz kurz erklärt, geht es ja eher um Abschreckung, indem die Strafen da so ausfallen, wie sie ausfallen. Also das ist ja schon mal der große Unterschied. Aber ja, was sagst du? Findest du das gerecht, wie es für Bernadette weiterging? Oder ja, welche Strafe sie bekommen hat und dass sie jetzt ihr Leben weiterleben kann? Was denkst du darüber?
Ich merke schon, wir können hier, glaube ich, wirklich richtig philosophieren. Ich glaube, wir können hier nochmal eine ganze Folgenlänge hinten reinhängen. Ich muss auch sagen, das deutsche System, ich finde es persönlich besser mit der Resozialisierung. Lustigerweise, bevor wir hier aufgenommen haben, bin ich in den Öffis mit jemandem gefahren. Ich kannte die Person nicht. Ich habe der Person einfach einen Platz angeboten. Das war ein bisschen älter, 76 Jahre alter Mann oder so.
Das ist aber eine sehr genaue Altersangabe hier. Er war wahrscheinlich so 76.
Ja, er hat mir irgendwie, glaube ich, so random erzählt, dass er vor kurzem halt Geburtstag hatte. Und ich glaube, er meinte irgendwas mit 70.
Ach,
so.
Ihr habt geredet miteinander.
Genau. Okay. Und dann war das Ding, dann hat er mich so angesprochen. Dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und ja, dann ging es halt auf einmal so um Kriminalität und so und in Berlin. Und die Entwicklung war da schon seit ganz langer Zeit auf jeden Fall in Berlin wohnt. Und da habe ich so gemerkt, weil wir jetzt gerade, wie gesagt, so ein bisschen so philosophisch gerade werden. Was ist Gerechtigkeit? Ist es gerechter, jemanden zu resozialisieren oder zu bestrafen?
Aber man muss ja dazu sagen, jemand, der resozialisiert wird, der hatte davor ja eine Strafe.
True, ne? True, richtig, richtig. Aber ich glaube, dass in den Augen von ganz vielen Menschen, aber da kann ich mich halt auch krass täuschen, weil ja die stille Masse vielleicht dann halt nochmal eine ganz andere Meinung hat oder ja, sich einfach überzeugen lässt von den besseren Argumenten. Und ich finde, um ehrlich zu sein, Resozialisierung hat schon bessere Argumente. Aber bei ihm habe ich auf jeden Fall gemerkt, da ging es dann nämlich auch um Jugendkriminalität, alles, was unter 14 ist hier in Deutschland, dass er dann gesagt hätte, da könnte man durchaus auch mal, weil er dann erzählt hat, dass er mit den Amis hier früher in Berlin zusammengearbeitet hat.
Du machst es spannend. Was genau ist denn seine Meinung? Also er ist für härtere Strafen.
Ich glaube, ich habe es jetzt schon dreimal hinausgezögert.
Genau,
genau. Und er ist
gesagt.
Für härtere Strafen. Okay. Genau, du sagst es. Und da frage ich mich dann halt, wie sieht das die stille Masse im Endeffekt? Weil wir sind da, glaube ich, so ein bisschen einer Meinung. Thema Resozialisierung klingt sinnvoller. Aber was ist gerecht für die breite Masse?
So. Ja, ich weiß, was du meinst. Also auch gerade in bestimmten Medien bekommt man ja so eine Meinung öfter mit im Sinne von, ach, hier kann man ja alles machen, man wird ja eh nicht bestraft. Das ist ja das, was man oft von der lauten Masse mitbekommt. Ne? Da gebe ich dir vollkommen recht. Und auch da, also mir fällt es total schwer, da eine ganz klare Positionierung zu finden, weil grundsätzlich finde ich das Prinzip der Resozialisierung auch schon gut und richtig und wichtig. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass jemand seine Strafe absitzt, sagen wir mal 15 Jahre, der im Anschluss daran ein Happy Life startet. Also Ich glaube, 15 Jahre im Gefängnis macht was mit dir. Und auch wenn da bestimmte Meinungen ja immer sind, so ja, im Gefängnis, die haben ja mehr als ich hier. Also ich glaube, ein Freiheitsentzug ist jetzt nicht so geil, auch wenn man einen Fernseher auf dem Zimmer hat, ne? Also ich glaube, es ist gar nicht so leicht, wie einige denken, nach 15 Jahren dann plötzlich wieder in Freiheit zu sein. In 15 Jahren tut sich super viel, die Technik entwickelt sich weiter, da startest du nicht nahtlos wieder in dein Leben rein, ne? Aber ja, grundsätzlich ist das Prinzip der Resozialisierung schon auch richtig, weil auch da, wenn wir wieder zwei Perspektiven einnehmen, sprechen wir über eine Person, die für uns random ist, die wir nicht kennen, da würden wir sagen, ja, bitte härtere Strafe. Ist es jemand aus deinem Bekanntenkreis, würdest du sagen, okay, komm, eine niedrigere Strafe ist ja auch eine Strafe, aber lasst uns dem danach ein normales Leben ermöglichen. Deswegen, es kommt voll auf die Perspektive drauf an. Und klar, Mord ist das Schlimmste, was man machen kann. Das müssen wir jetzt an der Stelle auch nicht kleinreden, ne? Und je nachdem, was so der Hintergrund ist, weiß ich nicht, ob ich jetzt auch guten Gewissens so sagen kann, ja, natürlich hat der Mörder von dem Kind danach ein Leben verdient. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier so sagen würde. Aber ich glaube trotzdem, dass wir in Deutschland mit dem Prinzip nach der Strafe der Resozialisierung schon ein humaneres Modell gefunden haben.
Und ich glaube, am Ende des Tages geht es auch genau darum, wirklich Humanität zu beweisen. In einer Welt, wo es halt genau das gibt, Mord. Besser zu sein als das.
Einfach. Und nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ne? Gibt es ja auch genau. Länder, die das so handhaben. Ja, aber ihr merkt schon, es ist nicht eindeutig zu beantworten, weder für uns zwei, noch wahrscheinlich für euch. Also ich kann mir vorstellen, dass eure Köpfe auch gerade rauchen und eure Gedanken rattern. Deswegen, wenn ihr Bock habt, dann teilt die doch gerne mit uns. Wir sind interessiert und neugierig auf andere Perspektiven. Manchmal, wenn wir hier zu zweit vorm Mikro oder wenn das Mikro aus ist, miteinander reden, dann vergisst man auch ganz schnell mal eine dritte Perspektive, die es auch gibt. Deswegen sind wir immer sehr dankbar um ja, neue Gedanken, auf die wir so gar nicht gekommen wären und haben da immer Bock auf Austausch. Also schreibt uns gerne bei Instagram, da heißen wir
Schwarze Akte, alles klein und zusammengeschrieben.
Genau, im besten Fall folgt ihr uns dann natürlich schon. Und dann, ja, würde ich sagen, schließen wir diese Akte für heute, lassen diesen krassen Fall mal sacken und ja, denken natürlich, jetzt haben wir sehr viel über Bernadette gesprochen, über die Täterin, aber lasst uns nicht Kirsten vergessen, denn darum geht es ja, dass wir den Opfern gedenken und die nicht vergessen. Also, bis nächste Woche Dienstag auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.